23.07.2017 war, es war ein Sonntagabend, spät, kurz vor Mitternacht. Müde stand ich kurz vor Mitternacht beim Ticketschalter im SeaTac-Flughafen in Seattle, Washington. Als ich auf meinem Ticket wartete und im Check-in kam, einchecken zu können, kam eine gut ausgesehene Familie aus Indien zu dem nächsten Ticketschalter neben mir. Sie sahen auch müde aus, aber über ihre Flugreise begeistert zu sein. Aber ihre Begeisterung verschwand sofort, als die Frau am Ticketschalter ihnen sagen musste, ihre Tickets sind ungültig. Es war kurz vor Mitternacht, 23.07. Und ihr Ticket, auf dem Ticket stand 23.07.2017, aber 0.30 Uhr oder so ungefähr. Sie haben falsch gelesen, falsch verstanden. Ihr Ticket war eigentlich für die Nacht davor. So ist ihre Reise im Sand gelaufen und war schon eine große Enttäuschung. Solche Enttäuschungen haben wir alle erlebt, ob es bei einem Flug, vor einem Flug ist oder vor einer Veranstaltung oder irgendwas, eine Wartung, wo man auf einmal abgelehnt wird. Sowas erfahren wir ungern und habe ich ungern an anderen auch gesehen. Aber heute Morgen spricht Jesus über genau so ein Ereignis. Und ich möchte heute Morgen nicht in Lukas, aber die Parallelstelle in Matthäus-Evangelium aufschlagen. Matthäus und den 7. Kapitel, wo wir zu dem besten Predigt der Welt kommen. Jesus und seine Bergpredigt. Und bei jeder, sagen wir mal, guter Predigt, kommt man zum Schluss zu der Anwendung, zu den Einladungen, wo man sagt, okay, was bedeutet das denn? Sagen wir mal, der Und an der Stelle. Okay, schön, so sagt Gott, und? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für dich? Wie oft haben wir nach einer Predigt so der Prediger zugekommen und gesagt, habe ich auch gemacht, schöne Predigt, danke. Und man geht hinaus, aber macht keine Entscheidung. Macht keinen Unterschied in meinem Leben, in meinem Lebensverhältnis, in meinem Gedanken. Mein Leben läuft weiter. Aber schöne Predigt war es trotzdem. So wollte Jesus nicht so lassen. Trotzdem geschieht das am Ende, merkt man in der Kapitel 7. Aber Jesus bringt die Zuhörer zu einer Entscheidung. Es fängt eigentlich in Vers 12 oder 13 an, wo er sagt, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte, breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Aber dann spricht er von den falschen Propheten, dass wir davor hüten, uns hüten sollen. Und dann spricht er uns in Worte, die vielleicht einige die erschütterndsten Worte in der ganzen Schrift. Sie sind vielleicht die ernstesten Worte. Einfach die ernsten Worte, die man findet, vor allem von Jesus. Aber die stehen auch in der Bibel und müssen auch dann geklärt werden. Was sagt Jesus zu uns hier? Und egal, was Jesus uns sagt, ob die schön verständliche, ermutigende Worte sind, wie früher in der bei der Bergpredigt, seid um nichts besorgt, und solche Themen so anwendbar waren, so hilfreich für uns allen waren, aber auch genauso anwendbar und nützlich ist diese Stelle für uns. Die Frage ist, machen wir unsere Herzen auf zu dem, was unserem Herrn Jesus sagt? Und lassen wir ihm uns ansprechen? in nicht nur die ja, unvollkommene Schwächeworte von dem Vertreter, von dem Prediger, von mir, sondern was Jesus hier sagt, ist was so kräftig ist und was wir alle brauchen. Ich möchte heute Morgen dann diese kurze Stelle, Matthäus 7, Vers 21 bis 23 vorlesen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. In dieser Stelle spricht Jesus auch von einem Ereignis, ähnlich wie am Flughafen, wo Menschen stehen, erwartungsvoll, dass sie das Ticket bekommen für die Reise. Aber die Frage ist nicht, ob du glaubst, dass du eine gültige Karte hast, dass du kennst, dass du gewiss weißt, dass du eintreten darfst. Die Frage ist, bist du von Jesus gekannt? Bist du von Jesus gekannt? Bist du tatsächlich von ihm gekannt? Jesus spricht hier von einem Ereignis in der Geschichte. Es ist etwas zukünftig. Er sagte in Vers 22, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, diesem Tag kommt, wenn wir vor Gott stehen müssen. Hebräer und im 9. Kapitel 7, Vers 27 sagt, und wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Geschwister, wir alle haben einen festen Termin. Es ist für uns allen gesetzt, dass wir sterben müssen. Du hast nicht gelebt, bis du gestorben hast. Es gehört zu deinem Leben, dass du sterben musst. Und Gott allein weiß, wann das stattfinden wird. Aber eines können wir sagen, gar wenn das stattfindet, dass etwas anschließend danach stattfindet, und zwar das Gericht. Es kommt das Gericht. Nun, das ist einerseits auf einmal so ein unangenehmes Thema, dass man das sagen muss. Mein Ziel ist nicht, uns diese Wahrheit von Jesus zu missbrauchen, sondern das einfach weiter mitzuteilen. Das Schlimmste, was ich euch tun könnte, ist, euch das nicht mitzuteilen, was Jesus sagt. Und Jesus sagt es hier in seine unglaubliche, unendliche Liebe, dass dieses Ereignis findet statt. Es findet statt für uns allen. Ich war bei dem Bus-Einsatz unter der Woche mit Leben ist mehr Bus. Und die Umfrage war schon toll. Und es gab einige Fragen von, welcher Kirche bist du und so weiter. Und welchen Kirchen gehören sie? Und eine von den Fragen war folgendes. Stellen Sie vor, Sie würden heute sterben und vor Gott stehen müssen. Und Gott Ihnen fragen würde, warum sollte ich dich in den Himmel kommen lassen? Was würdest du sagen? Was würden Sie sagen? Und das hat vieles also ausgelöst in den Menschen. Sie haben wirklich so in die Ferne geguckt. Was würde ich sagen? Wow, einmal, also einerseits eine unangenehme Frage, aber eine ehrliche Frage, weil alle diesen Termin haben werden. Und einer hat gesagt, naja, keiner ist vollkommen. Ich denke, Gott lässt alle in den Himmel kommen. Also Gott ist so lieb und er lässt alle in den Himmel kommen. Und dann hat sie ihre Aussage in Frage gestellt. Aber, wissen Sie was? Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich mit einem Hitler gerne in den Himmel sein würde. Das war eine gute Aussage. Sie hat angefangen, das zu verstehen. Geschwister, es muss Gericht geben. Es muss Gerechtigkeit geben. Wir würden gern, dass Gott so die Augen, wegschaut von unseren Sünden, okay? Aber wenn wir von den anderen denken, wir denken, naja, aber er soll das wirklich bekommen. Und zwar gescheit. Okay. Gott hat doch einen Himmel. Er bereitet es für den Menschen vor. Aber nicht alle kommen hinein. Du sagst, komm, das ist so eng. Wie kannst du das sagen? Also, glaub nicht meine Worte. Schau, was er hier sagt. Er sagt, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Manche kommen hinein, manche nicht. Und in der früheren Stelle hat es mindestens impliziert, dass wenig die enge Pforte finden. Das ist die Wahrheit von Jesus. Nun, wann ist dieses Gericht? Wir haben das schon gesehen. Es kommt nach dem Tod. Offenbarung 20 spricht davon. Vielleicht können wir die Stelle anschauen. Ich möchte, dass ihr wirklich mit dem Thema müssen wir uns von Gottes Wort konfrontieren lassen. Lass seine Worte uns prägen und ansprechen und lass Gott sprechen und reden und mit offenen Herzen unser Ja-Wort sagen zu dem, was er sagt. Und dadurch kommt den Segen und die Veränderung in unserem Leben. Sowohl für Christen, für die, die wirklich Jesus gehören, und auch für die, die Jesus noch nicht gehören. Weil Gottes Wort hat Kraft. Offenbarung Kapitel 20, du siehst in deiner Bibel, meine Bibel, es gibt wenige Seiten noch. Okay? Es ist kurz vor dem Schluss. Es gibt nur so an dem Index oder was mit einigen Fakten von der Bibel. Aber die Bibel selber, es gibt nur 2, 3 Seiten noch. Weil es kurz vor dem Schluss steht. Offenbarung 20, nach dem Königreich eingerichtet ist und Jesus 1000 Jahre auf die Erde herrschen wird, sagt er, Offenbarung 20, Vers 11, sagt Johannes, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Er spricht in klare Worte, Klartext, dass jeder leiblich vor dem Gericht stehen werden. Und hier spricht er von denen, die Jesus nicht kennen, die nicht vorbereitet sind, die von Jesus abgelehnt werden. Und sie werden für die Ewigkeit in den Feuersee kommen müssen. Wieso könnte ein liebevoller Gott sowas machen? Gott ist sowohl Liebe und gleichzeitig gerecht und heilig. Und er muss die Sünde richten. Das erwarten wir von Richtern in unserem Land, dass sie mit Gerechtigkeit richten. Ob wir das wollen oder nicht, die Gesetze stehen. Und Gottes Gesetze stehen nach seinem Charakter. Seine Heiligkeit. Er muss die Sünde richten. Aber wie wir wissen, wie wir werden auch wieder sehen werden, ist, dass Gott einen Ausweg gemacht hat für die, die wirklich nicht die Strafe Gottes haben wollen und ihre Sünden bereuen. Es gibt einen Weg, den er für uns gemacht hat. Aber dieses Gericht kommt. Nun, wer ist der Richter? Und das ist einerseits erschütternd, aber auch beruhigend. Der Richter hier ist klar Jesus selber. Jesus ist der Richter. Wir denken an Jesus, wir denken an den milde, liebevolle Jesus, der auf der Erde in Israel 33 Jahre gelebt hat, die Menschen geliebt hat und Menschen geheilt hat und Und das stimmt. Es ist wirklich Liebe. Es ist alles stimmt, was wir finden. Aber er ist gleichzeitig der Richter. Und er sagt, selbst in seinem Dienst auf der Erde, der Vater hat allen Gericht als Richter dem Sohn übergeben. Jesus ist der Richter. Er ist derjenige, für den wir stehen werden. Er ist derjenige, der hier spricht. Er sagt in Vers 23, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Es geht um Jesus. Er wird richten. Nun, was hier wirklich schütternd und aufrüttelnd ist, ist, was die große Aussage hier ist. Das möchten wir sehen. Er sagte in Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Und was hier eine große Aussage hier, was vielleicht, also was besonders ist an dieser Stelle, ist, dass es möglich ist, eine falsche Sicherheit zu haben. Es gibt eine falsche Sicherheit, wo man sagt, pass schon, ich komme hinein, ich gehöre Jesus. Aber unsere Herzen uns betrügen. Nun, mein Ziel ist, wie Jesus auch nicht sein Ziel war, mein Ziel ist nicht, wahren Gläubigern ihre Sicherheit wegzunehmen. Weil Jesus spricht in Johannes und im 10. Kapitel als guter Hirte, dass er seine Schafe kennt und dass er denen ewiges Leben gibt. Und das ewige Leben, sagt er klar und deutlich, ist schon angefangen. Und etwas ewig kann nicht abgebrochen werden. Es sei denn, Gott untreu ist und nicht treu zu seinem Namen steht. Das sieht man an vielen Stellen, man sieht in Johannes 10, Johannes 15, viele Stellen, dass wir merken, Jesus und mein Heil, dein Heil, wenn du Jesus kennst heute, dein Heil und deine Sicherheit steht nicht in dir, sondern in Jesus selber. Diese Stelle spricht von einer falschen Sicherheit. Leute, die denken, ich gehöre Jesus. Sie sagen, Herr, Herr. Okay, das Wort Herr ist nicht nur so wie ein Teil von einem Namen, sondern ist ein Titel. Es ist ein Titel. Er spricht von Herrschaft, von Macht, von Autorität. Kolosser 4, Vers 1 spricht er von ihr Herren gewährt euren Sklaven das Recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn in den Himmeln habt. Das heißt, muss eine Rechenschaft ablegen zu ihrem Herrn. Und es gibt Leute, die denken, Jesus ist mein Herr. Und sie sagen das zwar. Und ich sehe hier keinen Hinweis, dass sie nur lügen und bewusst lügen. Ich denke, sie denken, sie sind dabei. Herr, Herr! Sie sagen es zweimal, das zu betonen. Aber es ist eine falsche Sicherheit. Es geht hier um Menschen im Zusammenhang, die falsche Lehre geglaubt haben. Im Zusammenhang, sprich von den falschen Propheten. Weil diese falschen Propheten verleugnen Jesus und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Sie haben, ihr Ende wird zum Verderben, wie er auch hier beschreibt. Matthäus 24 und im 11. Vers sagt, viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Das heißt, falsche Propheten werden anderen verführen auf den gleichen Weg, auf dem Weg des Verderbens. Durch falsche Lehre kann Menschen eine falsche Sicherheit haben und ihrem eigenen Herzen betrügen. Jeremia 6 und im 14. Vers auf den Leinwand sagt er, und sie, er spricht hier von falschen Propheten. Es geht hier um falschen Propheten. Nicht nur um meine Menschen, sondern die falschen Propheten, die angeblich Gott vertreten. Und Israel als ungehorsames Volk werden gerichtet werden. Das ist die Aussage in Jeremia 6, Vers 14. Und dann sagt er, und sie heilen den Bruch der Tochter, dieser falschen Propheten, der Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen, Friede! Friede, ist alles in Ordnung, es wird kein Gericht. Und da ist doch kein Friede. So falsche Lehre sagen das, ist alles in Ordnung, du kommst doch in den Himmel. Was ist ein falscher Frieden? Es ist möglich, Geschwister, eine falsche Sicherheit zu haben. Jesus möchte uns aufrütteln von diesem falschen, betrügerischen Sicherheit, zurücklehnen und sagen, ist alles okay, ich kenne den Herrn, ich kann leben, wie ich will. Nein, so ist es nicht. Jemand kann die richtigen Worte nennen. Herr, Herr. Nicht jeder, das richtig sagt, was Richtiges sagt, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, wird bei Jesus für die Ewigkeit sein. Jemand denkt, ich kenne Jesus. Er denkt, er hat eine Beziehung zu ihm, dass er sein Herr ist, aber betrügt sich selbst. Unser Herzen, Geschwister, kann uns verführen, weil wir falsche Lehre geglaubt haben. Wir können etwas sagen. Der Unterschied, wie er hier macht, ist, ob wir das auch tun. Und das ist, was er zunächst sagt. Er sagt, Herr, Herr, nicht alle, die sagen, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Also im Zusammenhang spricht er von Früchte. Du wirst die kennen, die falschen Propheten durch ihre Früchte kennen. Und tun sie denn den Willen des Vaters? Tun sie, was Gott sagt? Nun, ich möchte hier sagen, wenn du nur diese Bibelstelle hast, aus dem Zusammenhang, denkt man, naja, da muss ich nur Gottes Willen tun, dann komme ich in den Himmel. Habe ich was zu leisten? Dann ist die Anwendung für die Predigt, lege ich los, versuche Gott zu gehorchen, damit, wenn ich vor dem Himmelstür stehe und er mich fragt, warum soll ich dich in den Himmel kommen lassen, dann sage ich, ja, ich habe versucht, deinen Willen zu tun. Man muss das alles in dem ganzen Zusammenhang der Bibel auch verstehen. Nur den Willen seines Vaters tun bedeutet nicht Erlösung durch unsere Werke. Viele Stellen sagen das, aber ich nenne nur ein oder zwei. Jesaja 64, Vers 6 sagt Gott, unsere Gerechtigkeit, unsere eigenen Werke, die aus uns kommen, Selbstgerechtigkeit, alle unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid. Er spricht hier von einem stinkendes Kleid. Er beschreibt wirklich nicht nur etwas, das man als Lappen benutzt hat beim Essen, sondern das etwas, das wirklich verseucht ist. So sind deine und meine Gerechtigkeiten. Unsere Leistung von uns aus bringt uns nicht ein Stück weit näher zu Gott, sondern eigentlich entfernt uns von Gott. Es macht uns stinkend zu Gott, weil es aus uns kommt, damit wir uns rühmen. Epheser 2, Vers 8-9 sagte, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, dass nicht aus euch, nicht aus mir komme ich in den Himmel. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Die Stelle kennt viele von uns. Weil ich will auch nicht, ihr wollt auch nicht in Himmel, mit mir in Himmel sein, wenn ich da bin, weil ich mich rühmen kann. Okay? Du würdest sagen, ja, vielleicht eine andere, ganz andere Seite von dem Himmel, irgendwo in einem Eck, aber ich werde ihn nie sehen. Immer wieder, wenn ich ihn sehe, spricht er von, was er auf der Erde getan hat. Hat er immer so darüber geredet. Ach, bleib weg von mir. Auf der grünen Straße, bleib auf der anderen Seite irgendwo. So wird Himmel nicht sein. Keiner wird sich rühmen. Wir werden alle sagen, was für eine Gnade, dass ich dabei bin. Es ist nur Gnade, damit keiner sich rühmen. Was meint Jesus hier? Er spricht hier von einem Diskrepanz zwischen einem Bekenntnis, was man sagt, und wie man lebt. Das heißt, wenn man wirklich vom Herzen Jesus angenommen hat, wird das sich zeigen, vorzeigen, beweisen in dem Leben. Ich weiß, dass wir das kennen, dass wir mehrmals auch mit diesem Bergpredigt gesagt. Aber ich möchte, dass es keiner das missversteht, weil das der größte Missverständnis unter Menschen. Weil jede Religion ruht sich auf den Leistungen, was ich getan habe. Jede Religion. Deswegen haben wir keine Religion anzubieten. Wir haben nur eine Beziehung mit dem wahren Gott. Durch Jesus. Was er für uns getan hat. Er hat das ganze Werk gemacht. Er hat vollkommen Gottes Willen getan. Und durch ihn und den Glauben an ihn, als unser Stellvertreter, sind wir gerechtfertigt und gerecht vor Gott. Durch seine Werke. Er hat wirklich vollkommen Gottes Wille getan. Du und ich werden das nie schaffen. Probier's mal. Und sag mir, wie es läuft nach der Woche. Ich fühle mich immer als Versager, wenn ich versuche, auf meiner eigenen Kraft nur Gottes Wille zu tun, ohne meine Beziehung mit Jesus. Jesus allein kann uns die Kraft geben, für ihn zu leben, seinen Willen zu tun. Zwei Verse. Was meint ihr hier, Gottes Willen zu tun? Nicht nur, okay, genug leisten. Also er sagt nicht, wie viel. Es hört nie auf, genug zu tun. Was meint ihr hier? Sprich von etwas aus dem Herzen, was schon veränderten Herzen für den Herrn tun. Epheser 6, Vers 6 spricht er von, auch von wieder von den Sklaven, nicht mit Augendienerei, ihrem Herrn wohlgefällig sein, als Menschen gefällig, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes vom Herzen tut. Den Willen Gottes vom Herzen tut. Nicht das tun, damit andere sagen, toll, was du für andere Menschen getan hast. Toll, wie liebevoll du bist, wie freundlich du bist. Wie viel Bibel du gelesen hast. Gut ist es, liebevoll zu sein, Bibel zu lesen, in die Gemeinde zu kommen. Es ist zwar gut, aber machen wir das, damit andere das sehen. Und wir machen es wirklich vom Herzen für den Herrn allein. Indem wir ihr den Willen Gottes vom Herzen tut. Und da möchte ich fragen, was ist wirklich Gottes Wille für dich und für mich? Von den Willen Gottes tun, wenn er sagt, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist, der wird in meinem Reich kommen, dann möchte ich wissen, was das bedeutet. Muss ich wissen. Johannes 6, Vers 29 spricht er von den Werken Gottes. Was sind die Werke Gottes? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wenn du fragst, was ist Gottes Wille? Glaub mit ganzem Herzen an den Herrn Jesus Christus. Nicht nur das Kennen, Herr, Herr, ich kenne dich, sondern glaub vom Herzen. Dass du merkst, dass du krank bist geistlich, dass du ohne Jesus keine Hoffnung hast, dass du vor dem Gericht durchfallst, dass du das nicht schaffst, in den Himmel zu kommen, allein. Dass du arm im Geist bist. Wie die Seligpreisungen am Anfang, Kapitel 5. Dass wir nach Gerechtigkeit hungern und dürsten in unsere Seelen. Nicht nur das zu tragen, damit alle sehen, wie die Vater sehen, sondern eine Gerechtigkeit in dem Herzen. Das kommt, Geschwister, von einem Wiedergeburt, von einer neuen Beziehung, von einer Bekehrung in den Herrn Jesus. Den Willen Gottes vom Herzen tun. Du brauchst ein neues Herz dafür. Du kannst ein falsches Bekenntnis haben oder eine falsche Sicherheit haben, falschen Frieden haben, dass du denkst, zurücklehnen, ich komme in den Himmel, ich weiß es, weil ich das kenne. Aber ist es in deinem Herzen? Da ist die Gefahr. Haben wir das wirklich geglaubt? Oder vertrauen wir auf unsere Werke, dass es uns letztendlich uns in den Himmel bringt? Es gibt aber eine andere, vielleicht erschütternde Wahrheit. Er sagte, wir können das Falsche kennen, das Richtige kennen, das Richtige sagen, aber trotzdem nicht in seinem Reich kommen. Aber Vers 22 sagt er, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Du kannst auch eine falsche Beweise vorzeigen. Du kannst gute Werke haben, ohne Ende, unglaublich schöne Sachen getan zu haben, aber trotzdem nicht von Gott gekannt zu werden. Matthäus 24, Vers 24 sagt er, denn es werden falsche Christi, falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen, wenn es möglich wäre. Zeichen und Wundern werden diese tun. Wie oft haben wir gehört, Menschen sagen, ich gehöre zu dieser Kirche, diese Gemeinde, weißt du, was der Pastor getan hat? Also er hat wirklich Wundern gesehen, Heilungen und sowas. Er muss der Richtige sein. Er muss dem Wahren sein. Deswegen gehe ich dorthin in der Gemeinde. Also beeindruckend, wenn jemand sagt, Heilungen, ich weiß nicht, ich war nicht da. Auf Erfahrungen werde ich nicht mein Leben basieren, weil Erfahrungen können auch viel täuschen. Aber Jesus spricht hier von den größten Werken, die wir überhaupt uns vorstellen können. Geweissagt, ein Wort für Gott zu sagen, dass wir sagen, hey, wir haben Gottes Worte gesagt. Dämonen austreiben, also diese geistliche Mächte, Prinzen, Fürsten der Prinz der Luft, in seine Diener, die ihm dienen, Dämonen, also auf gefallene Engeln, und denen austreiben. Beeindruckend. Viele Wunderwerke getan, das heißt, die den Naturgesetze und die Wissenschaften gar nicht so widerlegen können. Wow, Wahnsinn, was er getan hat. Kann ich alles erklären, das war etwas Übernatürliches. Viele Wunderwerke getan. Und er sagt, sicherlich wird so jemand, er kommt sicherlich in den Himmel, oder? Wir können unsere Sicherheit in diesem Werke suchen. Und schau, was ich getan habe. Sicherlich komme ich dann im Himmel. Wenn du solche große Werke hast, kann auch weniges, natürlich die wenigen Sachen auch, sagen, hey, ich habe Leute zum Glauben geführt. Okay. Ich habe viele die Bibel gelesen. Ich habe wieder armen Menschen geholfen. Der ältere Oma über die Straße kommen helfen. Also ich habe so vieles gemacht. Ich bin Gemeinde gesagt. Ich habe Dutzende Gemeinde gegründet. Ist Jesus beeindruckt? Ist Jesus dafür, dass die Dämonen ausgetrieben werden? Dass seine Worte weiter gesagt werden? In seinem Namen wird es gesagt. Wird es getan, diese Werke. Und wir denken, sicherlich kommt er oder komme ich rein, wenn ich sowas mache. Und Jesus sagt, ohne Zweiflung, ohne so umherum zu reden, ich werde ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Solche schöne Sachen gemacht zu haben, aber Jesus von ihm nicht gekannt zu werden. Geschwister, es ist möglich. Weil diese Menschen, sie haben ihre Sicherheit, ihre Zuversicht in dem, was sie lehren, was sie sagen, in dem, was sie getan haben, aber nicht in Jesus selber. Jesus will, dass wir keine falsche Sicherheit haben. Wir dürfen nicht mit unserem Heil locker umgehen und sagen, ich bin drin, ich lebe, wie ich will. Nein, jemand, der Jesus kennt, wird nicht so leben. Jesus arbeitet auf die. und wirkt in ihrem Leben, dass sie, wenn sie weggehen, dass sie zurückkommen. Sie werden von Jesus verleugnet werden. Nun, es gibt so viele Stellen, also es ist wichtig, dass wir nicht nur eine Stelle nehmen und sagen, okay, hier ist basiert meine ganze Lehre, sondern es gibt andere Stellen, die es auch bestätigen. Das ist durch und durch der Fall. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 10, Vers 33, wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Sprich, nicht, ups, ich habe einmal verleugnet, dann fliege ich raus. Das ist nicht der Punkt da. Der Punkt ist, jemand, der mit seinem Leben Jesus verleugnet, der so eine Herzenshaltung, dass er Jesus ablehnt, wird nicht von Jesus angenommen werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, vom Herrn zu hören. Hab dich nie gekannt, weicht von mir, oder Matthäus 25, recht so, du tüchtige, treue Knecht. Die Frage ist, sind wir von Jesus gekannt? Eine falsche Möglichkeit steht, dass Menschen eine falsche Sicherheit haben, falschen Frieden haben. Jesus möchte nicht, und meint sie es auch nicht heute, wahren Geschwister, die sensibel sind, die immer wieder merken, dass sie sündigen, denen uns zu beunruhigen. So ist unserem Herrn nicht. Er spricht hier genauso in Liebe, wie er gesprochen hat, wenn er sagte, kommt zu mir, alle ihr Mühseligen, ich gebe euch Ruhe. Genauso liebevoll ist er hier. Er sagt nur die Wahrheit, damit wir ernst nehmen, das Gericht kommt. Jesus sagt, ich bin der Richter. Du sagst, dass du mich kennst. Aber bist du sicher, dass ich dich kenne? Jesus sagt uns hier, er will nicht unsere Überzeugungen haben, nur, nicht nur unseren Eifer, unsere Leistung. Er will unsere Herzen. Der Bergpredigt geht darum, nicht alle unsere Leistung, sondern was sind wir im Herzen? Die Früchte, die wir tragen, kommen von einem Herzen. Wenn du Jesus gehörst, so auch diese Früchte gezeigt, vorgezeigt werden. Wenn nicht, will Jesus nicht uns diese falsche Sicherheit geben. Erste Samuel 15, Vers 22 sagt Samuel zu diesem Saul, der viel Segen von Gott erlebt hat, der auch geweissagt hatte. Hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, was sie auch hätte machen sollen? Hat er so viel Lust an Brandopfern, als dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken besser als das Fett der Widder. Gott will vom Herzen gehorsam. Nicht gezwungen, nicht nur muss ich ihm gehorchen, sondern wenn du Kind Gottes bist und wenn der Heilige Geist in dir ist und du ein neues Herz hast, dann kommt aus diesem Herzen, sprudelt aus diesem Herzen was Gutes, Frieden, Liebe, Selbstlosigkeit, Weisheit von oben. Und nicht, was habe ich getan? Was kenne ich von Jesus? Das ist die Frage heute Morgen. Hast du eine falsche Sicherheit? Gehst du locker mit dem Herrn und deinem Heil um? Wenn du heute da bist und sagst, ich bin mir nicht sicher, ob ich Gottes Kind bin. Ich möchte euch sagen, die Bibel sagt glasklar, er will, dass du diese Sicherheit hast. Johannes, 1. Johannes und im 5. Kapitel sagt er, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Das Schlimmste, Was man passieren könnte zu einem Christ, ist, dass er unsicher ist, ob er Jesus kennt. Das Schlimmste. Das nimmt die Freude weg. Das nimmt die Kraft weg. Man gibt nur Mühe, weil ich hoffe, dass ich in den Himmel komme. Und ich sage euch, es ist wenig anders als jede Religion. Was Gott gibt, ist in dem Herzen, dass es rauskommt. Dass wir mit ihm wandeln. Wenn du strauchelst, und wir alle strauchen, wir haben Zeit, wo wir strauchen, möchte ich dich fragen, wie geht deine stille Zeit? Liest du in deine Bibel? Ah, hab wenig Zeit. Sag euch, ich bin oft schwach. Immer schwach, wenn ich nicht Zeit mit meinem Herrn verbringe. Ich brauche die Ernährung. Ich brauche die Zeit mit ihm. Nicht nur hab's abgehackt, sondern lesen und lass ihn mich ansprechen. Wenn du das hörst und sagst, naja, brauch es nicht, komm zurecht. Ich möchte dich fragen, ist er wirklich dein Vater? Und er sagt, ja, ich kenne ihn. Aber kennt er dich? Kennt er dich? Und du sagst, wie weiß ich? Wie weiß ich, ob ich diese falsche Sicherheit habe? Das ist wirklich die große Frage. Wie weiß ich, ob diese falsche Sicherheit, ob ich sicher in Jesus bin? Ganz einfach. Okay? Ich frage euch, wie ich bei der Umfrage gemacht habe. Okay? Wenn du heute Abend sterben würdest und vor Gott stehen würdest und er fragen würde, warum soll ich dich in den Himmel kommen lassen? Was würdest du sagen? Nun, wenn ich das frage, und auf einmal kommt in deinem Kopf eine Liste. Ich habe das gemacht. Ich bin immer in die Kirche gegangen. Ich war immer nett zu Leuten. Ich habe viel über Jesus erzählt. Ich habe jeden Abend gebetet. Okay, wenn du diese Liste anfängst, das ist eine Warnung. Warte mal. Wo findest du deine Sicherheit? Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen diese Wunderwerke getan, geweissagt und Dämonen ausgetrieben? Deine Sicherheit wirst du nie finden in deiner Leistung. Möchte ich sagen, wie Paulus sagt, er hat seine Werke, seine Gerechtigkeit wie Dreck. Es ist ein Wort für Mist. So war alle seine Gerechtigkeit. Und er war beeindruckend. Okay? Er war spitze. Es war Mist. Mist. Damit ich Jesus gewinne. So ist ein Christ. Er kannte Jesus persönlich und er war von Gott gekannt. Nicht, weil er Apostel war, sondern weil Jesus am Kreuz für ihn gestorben ist. Und das ist die schöne Botschaft. Du stehst hier mit dieser Unsicherheit, was muss ich tun, das tun? Ich möchte dir sagen, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, hat alle deine Schuld, alle deine Sünde am Kreuz genommen, alle deine Missetaten. Er wurde bestraft, damit du nicht bestraft werden musstest. Du sagst, aber ich komme in die Hölle, wenn ich heute sterbe. So habe ich auch gedacht. Mein 15. Geburtstag, so viel Angst vor der Hölle. Weil die Bibel, wir haben es gelesen. Und da habe ich gedacht, was für ein Schmarrn. Ich fürchte mich für die Hölle, aber jemand hat es schon bezahlt. Es ist alles bezahlt, es ist wirklich vollbracht. Okay, voll bedeutet nicht meistens voll, sondern übersprudelt voll. Vollbracht am Kreuz hat er alles bezahlt, ein für alle Mal. Ist das Lamm Gottes geschlachtet in deiner Stelle. Und was er dir sagt, ist, komm zu mir. Hör auf, sag ich mal, mit deinem gerechten Mist. Mit deinem dreckigen Kleidung. Lass das zur Seite und komm zu mir. Ich gebe dir die vollkommene Gerechtigkeit von mir. Und wenn du vor dem Richter stehst, musst du keine Angst haben, wenn du in seinem Kleid, in seinem angezogen bist. Und du kannst mit Zuversicht da stehen, nicht weil du die Werke getan hast, sondern weil alles für dich am Kreuz getan hat. Das ist die Botschaft, die frohe Botschaft. Und wenn du Jesus kennst heute, deine Sicherheit liegt nicht in was du getan hast. Ob du jeden Sonntag in der Gemeinde warst. Ich hoffe, dass die Gemeinde kommt. Sonst werden wir auch natürlich die Stärke Gottes, die Kraft Gottes verpassen. Wir brauchen das. Aber deine Sicherheit kommt nicht dadurch. Es kommt durch deine Beziehung in Jesus und was er schon getan hat. Und bleib da in seinem Frieden, in seinem Liebe. Wir wollen beten.